Wir erleben eine enorme Aufrüstung. Die ganze Welt rüstet auf, auch der Westen, und wir wollen das ja letztlich auch. Und alleine die große Zahl von Waffen, die gekauft und produziert werden, die führen zu einer größeren Unsicherheit. Ein so großes Departement wie das VBS mit einer so historischen Struktur wie der Armee, oder, ist besonders herausgefordert. Also in dem Sinn kann man vielleicht schon sagen, dass das schwierigste Departement ist. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Politik. Wir müssen schauen, dass wir es möglichst gut machen, aber eine gewisse Überforderung gehört auch zur Politik.
Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast Deweck im Gespräch. Mein Name ist Roger Deweck, eng verbunden mit dem Online-Magazin republik.ch, und Republik produziert den Podcast heute mit dem Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Herzlich willkommen, Martin Pfister.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Pfister, Sie sind Bundesrat und Sie sind Historiker. Gibt es Lehren aus der Geschichte, die in Ihre Arbeit einfließen?
Natürlich ist die Erinnerung an die 30er Jahre, mit denen ich mich einige Zeit beschäftigt habe als Historiker, die immer wieder mir in den Sinn kommen. Da gibt es verschiedene Aspekte, natürlich militärisch, die schlechte Vorbereitung der Schweiz, aber auch die Konflikthaftigkeit der ersten Hälfte der 30er Jahre, die mich oft auch an die Schwierigkeiten im Parlament erinnert, Lösungen zu finden. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte, wenn ich die anfügen darf. Mein Vater hat mir immer erzählt, zu seiner Zeit hat man an der Uni die Krawatte getragen, und dann ging es etwa eine Woche, und dann nicht einmal mehr die Professoren eine Krawatte an. Und das zeigt doch, wie manchmal Sachen, die wir als völlig selbstverständlich betrachten, von einem Moment auf den anderen verschwinden. Und das ist in der Politik eben manchmal auch der Fall.
Heute, das sehen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht, tragen wir beide Krawatte. Wie schnell ändern sich die Dinge? Aber noch viel rasanter änderten sie sich in den 30er Jahren.
Ja, natürlich. Wir hatten in der Mitte der 30er Jahre begann eine Art Schulterschluss zwischen den Parteien. Also die SP hatte sich damals entschieden, für die Landesverteidigung einzustehen. Vorher hatte sie die Armee abgelehnt. Sie hat auch die Diktatur des Proletariats aus ihrem Parteiprogramm gestrichen. Sie hat sich angenähert, integriert ins politische System. Auch die katholisch-konservativen unter ihrem damaligen Bundesrat haben sich integriert ins System. Dann gab es die Landesausstellung 39, die integrierend wirkte auf das Land. Aber mit allem war man eigentlich politisch zu spät, oder? Man hat eigentlich erst Ende der 30er Jahre begonnen, sich auf einen Krieg vorzubereiten. Aber immerhin gab es so eine Art Aufbruchstimmung in der Bevölkerung, einen Schulterschluss, der heute noch nicht wirklich absehbar ist.
Wie könnte man den auslösen?
Ich glaube, wir haben den Vorteil der politischen Diskussion. Ich setze stark auf das. Wir haben die Gelegenheit, mit der Bevölkerung, mit Volksabstimmungen, mit dem öffentlichen Diskurs eben etwas zu bewirken. Und ich setze auf diese Lösungsfähigkeit zuerst des Parlaments und anschließend auch der Bevölkerung. Das ist mein Weg, auf den ich große Hoffnung setze. Im Moment werfen mir Leute Naivität vor mit dem Vorgehen, aber ich glaube daran, dass man so in der Schweiz etwas bewirken kann.
Also Sie wollen das tun, was man sonst in der Schweiz wenig tut in der Politik. Sie wollen führen und Sie wollen überzeugen, statt dem Volke sozusagen nachzulaufen.
Genau, das wäre so der Ansatz, den ich mir vorgenommen habe.
Gibt es über das Prinzip Hoffnung hinaus, Ernst Bloch könnte man da einführen, auch schon erste Zeichen aus Ihrer Sicht, die dafür deuten, dass das Bewusstsein für die Bedrohung gestiegen ist?
Ja, ich stelle das fest. Hinter den Kulissen finden Gespräche statt, um sich zu finden. Es gibt Politikerinnen und Politiker, die wirklich den Willen haben, hier Lösungen zu finden. Ich setze mich auch dafür ein. Und letztlich hat auch der Bundesrat ein Zeichen gesetzt mit seinem Entscheid, die Mehrwertsteuer zu erhöhen.
Um 0,8 Prozentpunkte, zusätzlich zu einer Erhöhung, die für die 13. AHV-Rente vorgesehen ist. Das ist eine Lösung, die natürlich möglicherweise unpopulär ist. Aber gibt es auch andere, die sich abzeichnen könnten?
Ja, also das Parlament hat jetzt die Möglichkeit, andere Lösungen zu suchen und da gibt es verschiedene Diskussionen. Oder grundsätzlich kann man die Schuldenbremse auflösen oder etwas lockern. Man kann sparen oder man kann Mehreinnahmen generieren. Und bei den Mehreinnahmen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beim Sparen werden wir es nicht schaffen, in dieser Größenordnung diese Mittel bereitzustellen. Und die Schuldenbremse lockern möchte im Moment auch niemand oder nur wenige.
In Kriegszeiten macht man Schulden. Das war immer so und das weiß auch der Historiker Martin Pfister.
Genau, das ist so und ich bin auch überzeugt, dass wir das machen würden, wenn wir das Bewusstsein hätten, dass wir wirklich bedroht sind und dieses Bewusstsein, das ist erst am Entstehen oder das wächst langsam, das suchen wir da nicht, das ist ja nicht etwas, woran ich Freude habe, aber ich glaube, wenn das Bewusstsein da ist, werden wir auch bereit sein, mehr zu investieren. Aber dann ist es vielleicht zu spät, weil dann keine Mittel mehr da sind.
Seit 2004 sind die Steuern, die Belastungen auf die Arbeit grosso modo hoch geblieben und die Belastungen, die steuerlichen auf das Kapital tendenziell gesunken, finanziert durch die Friedensdividende. Wenn die jetzt weggefallen ist, könnte man sich auch auf die Kapitalsteuern neue Steuern oder Steuererhöhungen vorstellen. Aber im schweizerischen Diskurs heißt das, das ist Klassenkampf.
Das scheint so zu sein. Und der Bundesrat hat es mal gesagt, die Mehrwertsteuer ist die Steuer, die wir anstreben. Die Mehrwertsteuer ist nicht so eine unsoziale Steuer, weil ja viele wichtige Kosten des Grundbedarfs nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, zum Beispiel die Krankenkassen, die Mieten. Dann gibt es Mehrwertsteuerbelastung mit tiefen Sätzen. Also der untere Mittelstand ist nicht so stark von der Mehrwertsteuer betroffen. Es ist nicht so eine unsoziale Steuer, wie es tönt. Aber natürlich, wenn man über die Vermögenssteuer spricht, dann ist schon eher Klassenkampf angesagt. Ja.
Wie ist das eigentlich? Die Linke hat immer wieder, nicht nur in der Schweiz, geschwankt hin und her zwischen einem Halbpazifismus und einem Antifaschismus und man kann durchaus sagen, dass Wladimir Putin einer der größten Faschisten ist, die es auf unserem Kontinent gibt. Und die Bürgerlichen, die haben im Grunde genommen immer eine starke Armee gewollt, aber gleichzeitig tiefe Steuern und möglichst wenig Schulden. Beide sind hin und her gerissen.
Ja, aber ich glaube letztlich, oder, ist in der tiefen Schulden und die tiefen Steuern kein Selbstzweck, sondern sie sollen dazu beitragen, dass wir im Fall einer Krise dann auch handlungsfähig sind. Das waren wir in der Corona-Zeit. Dort hatten wir die Möglichkeit, sehr viele Mittel einzusetzen, weil wir eben die Mittel hatten oder uns verschulden konnten. Das war kein Problem. Und das muss auch ein bürgerliches Credo sein, dass man das Nötige vorkehrt, wenn es dringend ist. Und ich bin hier zuversichtlich, dass das schon gemacht wird. Die Regel ist einfach in der Schweiz, dass es eher zu spät gemacht wird.
Also wir machen das Richtige, aber zu spät.
Das könnte man so sagen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es jetzt in diesem Fall auch so ist, aber darum müssen wir hier auch engagiert sein.
Also Ihr Hauptadressat ist zunächst einmal die bürgerliche Seite.
Ich versuche mit allen zu sprechen und ich finde es auch richtig, oder wenn es nicht nur eine Option gibt, sondern wenn es im politischen Spannungsfeld und im politischen Diskurs mehrere Lösungen gibt und darum spreche ich mit allen.
Die Bedrohung. Wie sehen Sie die sicherheitspolitische Lage global?
Sie ist sehr angespannt. Es gibt verschiedene Tendenzen, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist, wir erleben eigentlich das Ende oder zumindest die Degradierung der regelbasierten Welt, also die internationalen Organisationen spielen immer weniger eine Rolle. Das Völkerrecht wird nicht mehr eingehalten, auch von demokratischen Ländern. Es werden verschiedene Verträge gekündigt, die Organisationen werden runtergefahren, die Budgets gekürzt. Das ist so eine Tendenz. Eine zweite ist, wir erleben eine enorme Aufrüstung. Die ganze Welt rüstet auf, auch der Westen, und wir wollen das ja letztlich auch. Und alleine die große Zahl von Waffen, die gekauft und produziert werden, die führen zu einer größeren Unsicherheit. Und dann erleben wir eigentlich die Renaissance eines machtbasierten Verständnisses von Politik. Also man teilt die Welt in Einflusssphären auf, häufig dominiert, zumindest im Osten und ganz im Osten dominiert von nicht-demokratischen Ländern, die Welt in Einflusssphären einteilen, in die sie dann auch militärisch teilweise durchsetzen. Das erleben wir jetzt in der Ukraine oder auch im Iran. Und dann könnte man vielleicht noch das Letzte sagen, oder letztlich geht es auch um eine Systemfrage. Also wir verteidigen ja nicht Territorien oder Staats, schon auch Staaten, aber letztlich geht es darum, dass die liberale Demokratie hier verteidigt werden muss und die ist auch von innen her gefährdet.
Wohingegen die Chinesen territorial denken, Taiwan, die Russen von Großrussland wiederherstellen und Amerika kontinental eigentlich von Lateinamerika bis Grönland ein territoriales Denken.
Genau, aber wir haben natürlich Vorstellungen, dass die Grenzen eher verschwinden sollten, dass wir eigentlich Personenfreizügigkeit haben, Warenfreizügigkeit. Zumindest in Europa ist dieses Denken verbreitet und das ist eine Rückkehr zu einem anderen alten Vorstellung von Staatsgebiet und Staatsmacht.
Wir haben es zu tun mit drei Mächten, dem totalitären China, dem diktatorischen Russland und dem zusehends autoritär regierten Amerika. Und an der Spitze dieser drei Mächte sind Reaktionäre. Xi Jinping kehrt zurück zu einem Neomaoismus der Gedankenkontrolle, der permanenten Säuberungen. Wladimir Putin will kriegerisch die Sowjetunion oder das alte Russland wiederherstellen und in Amerika heißt es Make America Great Again. Zusätzlich sind wir umgeben von einem Chaosbogen, der sich zieht von der Ukraine über die brodelnden Kaukasus, die Türkei diktatorisch, Nahost ein Schlacht- und Trümmerfeld, Nordafrika mit auflösenden Staaten und mit einem Strang in den Iran und die Golfstaaten, mit einem Strang in Sahel. Die Außenbedrohung Europas war noch nie so groß.
Genau, und das ist die Frage, wie geht es mit Europa weiter? Welchen Stellenwert hat Europa in der Welt? Wird sie Teil einer Machteinflusszone, einer dieser drei Großmächte, die Sie erwähnt haben? Die Amerikaner ziehen sich eher zurück, also sind es wahrscheinlich eher Russland. Und das sind schon Gefahren, auch ideologische Gefahren, denen wir ausgesetzt sind. Und Sie haben es erwähnt, auch man darf den globalen Süden nie vergessen, oder hier bahnt sich auch Dramatisches an für den globalen Süden, der auch zu Migrationsströmen führen kann, die uns in den nächsten Jahren durchaus beschäftigen könnten.
Solange die Amerikaner die Sicherheit Europas finanzierten, waren die Europäer Trittbrettfahrer. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, und die Schweizer waren Trittbrettfahrer der Trittbrettfahrer? Und in dem Augenblick, in dem die Europäer jetzt ihre Sicherheit selbst finanzieren müssen, müssen wir solidarisch mitmachen.
Da kann ich Ihnen nicht widersprechen.
Also wir sind doch noch ein bisschen Trittbrettfahrer. Unsere Sicherheit hängt nicht nur von der Schweizer Armee, sondern vorwiegend auch von unseren europäischen Partnern ab.
Die hängt im hohen Maße von unseren europäischen Partnern ab und sie ist auch geografisch bedingt. Oder wir haben auch das Glück einer im Moment guten Geografie. Das war vor 200 Jahren auch anders, oder? Die Europa war Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts durchaus ein geografischer Konfliktherd. Wir hatten das Glück in den letzten 200 Jahren, dass das nicht mehr so war. Aber das könnte auch sich wieder mal ändern.
Sind Sie der Meinung, dass die Luftverteidigung die absolute Priorität ist? Sie haben ja auch von den 3,4 Milliarden, die Sie investieren möchten, den größten Teil diesem Bereich zugesprochen. Oder sehen Sie auch wirklich in absehbarster Zeit auch konventionelle Herausforderungen?
Wir sehen eigentlich drei Bedrohungen für die Schweiz. Das ist die hybride Bedrohung. Hier geht es um kritische Infrastrukturen, geht um Angriffe, die unter der Kriegsschwelle sind, was wir als Krieg bezeichnen würden. Das sind auch im Internet Angriffe auf Energieinfrastrukturen, zum Beispiel auch Drohnenangriffe können das sein. Dann die zweite Gefahr sind die Angriffe aus der Distanz und das dritte wäre ein konventioneller Angriff oder ein konventioneller Krieg. Und sicher ist die Bedrohung aus der Distanz und die hybride Kriegsführung sind die größten Gefahren, sind wir teilweise heute schon ausgesetzt. Also es gibt hybride Angriffe auf die Schweiz, auch Spionagetätigkeit, Sabotage. Beim umfassenden Angriff ist das im Moment schwer vorstellbar, aber es ist auch ein Wesen der Armee, dass sie Fähigkeiten hat, die in einem unvorstellbaren Fall dann noch dem Staat helfen könnten, das Gewaltmonopol durchzusetzen. Und darum brauchen wir auch in diesem Bereich ein paar Fähigkeiten.
Die Luftverteidigung, sind wir überhaupt luftverteidigungsfähig?
Das sind wir heute nicht, muss man klar sagen. Wir haben eigentlich seit dem Ende des Kalten Krieges eine Armee, die auf die Ausbildung ausgebildet und ausgerüstet ist.
Und die im Grunde genommen das gesamte Material für die Ausbildung verwendet.
Genau, das gesamte Material für die Ausbildung verwendet und praktisch alles noch Mittel hat aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Also in der Luftverteidigung haben wir ein paar Mittel, die mit Jahrgang 63 und noch Stinger aus den 80er Jahren, aber das sind nicht moderne Luftabwehrmittel.
Das heißt, wenn wir mit einem Drohnenangriff befasst wären, Opfer eines Drohnenangriffs wären, hätten wir Mühe.
Bei den Drohnen sind wir am schnellsten, weil dort ist es relativ einfache Technologie, die es auch in der Schweiz gibt. Und hier sind wir sehr schnell dran, etwas zu beschaffen. Mehr Mühe hätten wir mit Langstrecken- und Mittelstreckenraketen, die von irgendwoher abgefeuert werden könnten, wie das im Iran im Moment zum Beispiel auf die Golfstaaten geschieht. Dort hätten wir überhaupt nichts. Also auf große Reichweiten und mittlere Reichweiten haben wir nichts.
Die Rede war davon, dass Iran Raketen über mehrere tausend Kilometer abgefeuert hätte. Man hat aber keine Bestätigung erfahren. Haben Sie Erkenntnisse?
Ja, es gibt diese Erkenntnisse. Meines Wissens sind sie aber ohne Gefechtssprengköpfe abgesandt worden. Es waren mehr Drohangriffe, um zu zeigen, welche Fähigkeiten Iran hat.
Also mit Sprengköpfen wäre es zu schwer gewesen für so lange Distanzen.
Genau, ja.
Was ist eigentlich zu tun, damit rechtzeitig hier die Schweiz, wenn es Raketenangriffe gibt, wie es in der halben Welt bald gibt, sich die Schweiz verteidigen kann? Was sind die nächsten Stationen?
Also wir legen jetzt wirklich ein Schwergewicht auf die Beschaffung solcher Waffen und da müssen wir mit den europäischen Ländern zusammenarbeiten. Die werden teilweise in Europa produziert, also kurze Reichweite in der Schweiz, mittlere von Deutschland und große Reichweite haben wir in den USA bestellt. Möglicherweise bekommen wir die nicht, weil sich die USA für anderes braucht. Und hier sind wir dran, ein zweites System zu beschaffen, wenn möglich auch in Europa.
Der EU-Verteidigungskommissar, der Andrius Kubilius, hat unlängst in einem Interview gesagt, ich zitiere ihn, wir müssen unsere Luftverteidigungsfähigkeiten um 400% erhöhen. Ist das auch in etwa das der Anspruch der Schweiz?
Ja, also 0 mal 400 ist immer noch 0. Also wir brauchen einfach eine große Zahl von Luftverteidigungsmitteln. Das ist die absolute Priorität und das ist auch für Europa die Priorität. Und hier müssen wir auch zusammenarbeiten. Sie können die meisten dieser Mittel können Sie nicht nur für die Schweiz einsetzen. Sie müssen das Luftbild haben von ganz Europa. Sie müssen die Waffen erkennen, wenn sie unterwegs sind, damit Sie sie abfangen können.
Und da sagt die sicherheitspolitische Strategie, die der Bundesrat verabschiedet hat, für den Fall eines bewaffneten Angriffs soll die Verteidigung in Kooperation möglich und vorbereitet sein. Ist sie schon möglich und wird sie vorbereitet?
Beides ist der Fall. Allerdings haben wir noch Potenzial, das noch besser zu machen. Wir müssen das machen, weil dann ja die Neutralität auch wegfallen würde. Das ist ja eine neutralitätsrechtliche Prämisse. Und wir haben ohnehin ein Interesse, oder, dass die Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarländern gut ist, weil sie eben unsere Sicherheit auch selber gewährleistet, also für uns gewährleistet, mitgewährleistet.
Verstehen Sie die Skeptiker, die sagen, ja, nichts mit den Nachbarn?
Nein.
Also man kann die Schweiz im Alleingang nicht verteidigen, sagt der Verteidigungsminister.
Das wusste schon General Guisan zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Er hat mit den Franzosen Verhandlungen geführt. Das gehört einfach zu einer Vorbereitung, selbst wenn man sich als autonomes Land weiterhin versteht und alle neutralitätsrechtlichen Regeln einhält. Es braucht einfach die vorausschauende Planung und die muss letztlich mit den Nachbarländern eben auch geschehen.
Das sagt also General Guisan und Oberst Pfister.
Könnte man so sagen.
Zu den hybriden Angriffen. Ab welcher Intensität eines hybriden Angriffs auf die Schweiz wäre die Neutralität hinfällig? Von wann an dürften wir sagen, der Angriff ist so intensiv, dass wir nicht mehr neutral sind, dass wir uns verbünden wollen mit anderen Verteidigungspartnern?
Diese Frage kann man nicht so scharf beantworten. Das ist eben ein großer Unterschied zur Zeit der 30er Jahre. Oder damals hat man mit der Wahl des Generals gesagt, jetzt beginnt der Krieg und jetzt hat man andere Regeln. Und das ist beim hybriden Krieg nicht so einfach möglich. Das müsste der Bundesrat bestimmen und vielleicht sogar auch das Parlament. Das können wir nicht generell abstrakt sagen. Das müssen wir vom Fall zu Fall beurteilen.
Haben Sie innere Maßstäbe, die Sie nicht kommunizieren? Das wäre auch nachvollziehbar.
Ich glaube, wir würden wissen, wann dieser Fall da ist. Ich glaube, wenn das soweit ist, werden nur wenige Zweifler sagen, das sei nicht so.
Parlament oder Bundesrat, ist die Frage juristisch zu klären?
Das ist noch juristisch zu klären. Sicher muss der Bundesrat die Arbeit machen, und wenn diese Frage mit der Wahl eines Generals verbunden ist, ist es sicher die Vereinigte Bundesversammlung, die diesen Entscheid treffen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann der Fall wäre.
Wir haben den Stromknotenpunkt von Europa, einen der Stromknotenpunkte von Europa in Laufenburg. Wenn es auf solche kritischen Infrastrukturen Angriffe gibt, ist man relativ schnell bei dem Verteidigungsfall?
Das könnte sein, wir müssen sehen, oder? Wenn es jetzt einen Angriff geben würde, wäre nicht die Armee zuständig, sondern das Schützen, im Moment schützen die zivilen Infrastrukturen, werden von Polizeien zusammen mit den Besitzern geschützt. Die Armee ist nur subsidiär quasi zuständig, wenn die kantonalen Polizeikorps das nicht machen können, und sie ist natürlich für den Schutz der eigenen Infrastrukturen zuständig. Und ich glaube, wenn es einen solchen Angriff geben würde, dann wäre in der Schweiz sehr schnell eine andere Situation.
Ist das anachronistisch, dass die Polizei zuständig ist und nicht die Armee, wenn es um lebenswichtige Infrastrukturen geht?
Diese Frage werden wir in den nächsten Monaten auch diskutieren müssen. Ich glaube, anachronistisch ist es nicht, wenn die Sicherheit, generell die zivile Sicherheit von den Polizeien geklärt wird und verantwortet wird. Ich glaube, das ist nicht anarchistisch, aber Schlüsselinfrastrukturen, da sind wir im Moment am Planen auch, wie wir mit denen umgehen, da kann man sich schon die Frage stellen, ob die Armee nicht eine Aufgabe hätte.
Was ist ein hybrider Angriff, der schon geschehen ist und den Sie eventuell uns darlegen könnten? Oder macht man das aus Prinzip nicht?
Also es gibt verschiedenste Angriffe auf kritische Infrastrukturen, die über das Netz geschehen. Oder wir hatten noch nicht so einen starken Fall wie jetzt in Polen, der kürzlich bekannt wurde, als eine ausländische Hackergruppe, vermutlich im russischen Auftrag, die Energieinfrastruktur eigentlich lahmlegen wollte. Das wäre in der Schweiz auch etwas schwieriger, weil wir bessere Schutzmaßnahmen haben. Aber solche Angriffe gibt es bereits heute. Dann erleben wir eine Zunahme der Spionage in der Schweiz. Also wir haben deutlich mehr Leute, die sich vorbereiten hier in der Schweiz und im Dienst ausländischer Nachrichtendienste stehen. Wir haben
in der Nähe von Flugplätzen
zum Beispiel
ja auch chinesische, sozusagen indiskrete Investoren, die ein Hotel direkt am Militärflugplatz kauften.
Das ist so ein Beispiel, genau. Oder dann gibt es auch Käufe von Waffen und kritischen Gütern, die in der Schweiz durch solche Dienste gemacht werden.
Gibt es bereits Sabotagen in unserem Land, wie es in der Bundesrepublik der Fall ist?
Wir sind hier noch etwas besser dran als gewisse Länder in Europa, aber denkbar ist auch das.
Sabotage schließen Sie nicht aus. Gibt es schon sozusagen Vorzeichen, oder Sie sagen das abstrakt?
Ich sage das im Moment abstrakt. Es gibt natürlich, die Nachrichtendienste beobachten das, und es gibt immer wieder Hinweise, dass etwas passieren könnte. Aber in der Schweiz ist im Moment, scheint diese Gefahr noch nicht so groß zu sein wie an anderen Orten.
Warum das Gefühl in der Schweiz, uns passiert doch nichts, ist alles halb so schlimm, ist doch ein schweizerischer Grundsatz.
Ja, ich glaube, es geht uns natürlich auch sehr gut. Also unser Wohlstand ist ja unglaublich, wenn man das historisch anschaut, unglaublich ausgeprägt. Und wir haben die Erfahrung eines Krieges, ist in der Schweiz nicht mehr spürbar. Also die Generation des Zweiten Weltkriegs lebt praktisch nicht mehr, nur noch wenige. Und wenn ich in Polen bin oder in Finnland bin, die eben eine lange Grenze zu einem Land haben, die mal dort auch militärisch das Land besetzt hatten, dann spürt man schon eine völlig andere Bereitschaft.
Wir haben über die Zusammenarbeit mit den Partnern in Sachen Militär gesprochen. Es gibt eine andere wichtige Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie. Die europäische Rüstungsindustrie ist extrem ineffizient, kleinteilig, es gibt viele Doppelspurigkeiten, die Skaleneffekte werden nicht erreicht. Könnte sich die Schweiz an einer Neuordnung der europäischen Rüstungsindustrie, die wahrscheinlich dann von der EU koordiniert würde, beteiligen?
Also sie könnte sie nicht treiben, aber sie müsse sich eigentlich beteiligen, weil wir müssen in der Lage sein, dort auch in diesen europäischen Rüstungsprogrammen auch Rüstungsgüter zu beziehen. Und dafür müssen wir Teil sein dieser Programme. Wir versuchen das im Moment, es ist aber nicht so einfach. Nicht zuletzt auch, weil wir ein restriktives Waffenausfuhrgesetz haben, das es schwierig macht, mit den europäischen Ländern zusammenzuarbeiten auf industrieller Ebene, und deshalb sind die europäischen Länder zurückhaltend. Aber ich denke, wenn wir das bilaterale Verhältnis geklärt haben und auch das Kriegsmaterialgesetz geklärt haben, dann werden wir Teil werden können dieser Rüstungsbemühungen in Europa.
Vieles deutet darauf hin, dass die militärische Zusammenarbeit in einer Koalition der Willigen stattfinden wird, auch mit Großbritannien. Wäre ja verrückt, Großbritannien herauszuhalten. Und dass die Rüstungskoordination mehr innerhalb der EU stattfinden wird. Wird es irgendwie Möglichkeiten geben, mit der Koalition der Willigen auch so etwas wie eine institutionelle oder jedenfalls leicht strukturierte Zusammenarbeit aufzunehmen?
Also solange sie nicht in einem Bündnis organisiert sind, im Moment sind ja die meisten in der NATO drin, also die NATO ist nach wie vor die dominierende Struktur, auch in der Koalition der Willigen, einfach das sind die europäischen NATO-Länder, nicht ganz alle, solange wird es schwierig sein für die Schweiz teilzuwerden, dieser Koalition der Willigen.
Mit der NATO pflegen wir die sogenannte Partnerschaft für den Frieden, Partnership for Peace. Lebt die noch?
Die lebt wirklich gut eigentlich, und vor allem auf technischer Ebene lebt sie gut. Wir profitieren sehr stark davon, und wir können überall dort, wo das Neutralitätsrecht uns das ermöglicht, können wir stark kooperieren. Nicht zuletzt ermöglicht es auch, dass wir im Ausland Beiträge leisten können, zum Beispiel im Kosovo, der auch für die Schweiz wichtig ist, weil wir eine große Diaspora haben. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, hier zusammenzuarbeiten. Wir profitieren sehr stark davon, und es hilft auch, dass wir die Beziehungen pflegen.
Der amerikanische Präsident Donald Trump hat die NATO praktisch entkernt mit Aussagen, die darauf hinauslaufen, dass letztlich es gar keinen Sicherheitsschirm mehr gäbe. In diese Richtung kann man ihn jedenfalls interpretieren. Er kann das nicht allein beschließen. Der Kongress müsste ja einen solchen Entscheid treffen. Gibt's die NATO wirklich noch? Ist sie noch abschreckungsfähig gegenüber Russland, gegenüber China?
Das wird Putin mit großer Wahrscheinlichkeit auszutesten versuchen. Und darum ist es ganz wichtig, schützen die europäischen Länder die Regeln der NATO. Also es ist wichtig, wird der Artikel 5 von europäischen Ländern durchgesetzt, falls Putin ihn testen würde. Ich bin überzeugt, dass es das noch gibt, dass die NATO noch funktioniert. Die Strukturen funktionieren auch noch. Das sehe ich auch, wenn ich im Ausland bin. Aber natürlich die Dominanz der USA in den letzten Jahrzehnten ist eine Herausforderung. Wenn sich die USA zurückzieht, dann wird die NATO geschwächt.
Also die Organisation besteht noch, sie ist sogar relativ eingeölt, das Räderwerk dreht sich, aber die letzte Entscheidung, nämlich wird die NATO dann angerufen oder nicht, die hängt in der Luft, kann man das so formulieren?
Ja, ich glaube, wenn Europa betroffen ist von der Beistandspflicht, dann werden die europäischen NATO-Länder diese Beistandspflicht erfüllen.
Untereinander, ohne USA.
Ohne USA, da bin ich eigentlich überzeugt. Das muss so sein, weil das ist relevant für unsere Sicherheit. Wenn das nicht so wäre, dann würde das System nicht mehr funktionieren. Dann wäre dann die NATO tatsächlich tot.
Wie sehr können Sie noch sozusagen auf die NATO bauen, oder gehen Sie mittelfristig in Ihrer Planung davon aus, dass es eine europäische NATO ohne großen amerikanischen Pfeiler gibt? Also keine Transatlantikbrücke mehr, sondern nur noch ein Brückenkopf in Europa.
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich hoffe und glaube ehrlich, dass Amerika nach wie vor auf der Seite der demokratischen Länder bleibt und auch transatlantisch denkt. Aber diese Frage ist gefährdet, das gebe ich zu. Aber meine Hoffnung besteht zumindest, dass diese transatlantische Verbindung weiter bestehen wird. Vielleicht wird sie sich entwickeln. Aber was sicher ist, in Europa entsteht im Moment um die Sicherheit herum etwas Neues. Und das wird sehr interessant sein. Das wird unter Umständen Europa stärken. Nämlich diese Länder, die sich dort engagieren, die werden hier neue Verbindungen treffen. Und Sie haben es erwähnt, Großbritannien ist dabei, aber auch Norwegen, auch kein, zwar ein NATO-Staat, aber kein EU-Land. Also hier entsteht etwas Neues, und das wird sehr interessant sein. Und es muss gelingen, Europa muss gelingen, weil die größte Gefahr wäre ein Auseinanderbrechen Europas, und das würde der Schweiz sehr stark schaden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, der totalen Katastrophe unseres Kontinents, war es völlig klar, dieses Europa muss neu geordnet werden, sonst kehrt wieder eine Katastrophe. Und in Gestalt der Europäischen Union, im Verbund mit der NATO, haben sich die Europäer an der Neuordnung des eigenen Kontinents beteiligt. Die Schweiz wollte sich an der Neuordnung des eigenen Kontinents nie beteiligen. Ist das gleichsam die Blockade schweizerischer Politik?
Ja, wir haben ja ähnliche Entwicklungen durchgemacht wie die nordischen Länder, von Finnland bis Norwegen. Und die Schweizer Geschichte hätte sich auch anders entwickeln können. Sie hat sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Und sicher ist die europäische Frage für die Schweiz eine zentrale Frage. Und die wird in den nächsten Jahren auch über die bilateralen drei hinaus diskutiert werden. Ich glaube, im Moment ist es einfach zu akzeptieren, dass es nicht mehrheitsfähig ist, andere Lösungen mit der EU zu finden. Und das ist die Prämisse, in der wir leben. Und wir müssen das Beste daraus machen.
Da höre ich bei Ihnen den Historiker heraus, der in langen Zeiträumen denkt, aber es ist Eile geboten.
Es ist Eile geboten und deshalb müssen wir auch die Zusammenarbeit überall dort pflegen, wo sie möglich ist. Und das ist nicht nur eine Aufgabe der Sicherheitspolitik, sondern in allen Politikbereichen müssen wir diese Zusammenarbeit.
Die Sicherheitspolitik der Schweiz ist zum ersten Mal auch eine, die nicht einfach nur militärisch oder bevölkerungsschutzmäßig aufgestellt ist, sondern wirklich sämtliche Dimensionen umfasst. Wird das in Bern im Bundeshaus schon ein bisschen gelebt?
Ja, das ist vielleicht noch nicht so durchdrungen. Aber es ist sicher so, dass die umfassende Sicherheit, wie wir unsere sicherheitspolitische Strategie betiteln, etwas Neues ist, die auch mit den sicherheitspolitischen Realitäten zusammenhängt.
Das ist eine sehr diplomatische Antwort, die ich als ein fast Nein interpretiere. Es ist noch viel zu tun. Es ist noch Luft nach oben.
Es ist noch Luft nach oben, ja.
Der Klimawandel. Inwiefern sehen Sie ihn als ein ernsthaftes sicherheitspolitisches Risiko? Dieser Klimawandel, der ja auch thematisiert wird in der schweizerischen Sicherheitspolitik.
Er ist ein sicherheitspolitisches Risiko, weil er unsere Welt auch verändert und das hat zur Folge, dass sich dann auch sicherheitspolitisch etwas verändert. Also da gibt es verschiedene Aspekte, oder? Da sind auch Migration hängt zum Beispiel mit dem Klimawandel zusammen und verschiedene andere Aspekte. Ich finde, man muss eben die ganze Breite der sicherheitspolitischen Aspekte mit berücksichtigen, wenn man über Sicherheit spricht. Und gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass alle Themen dann in der Sicherheitspolitik abgehandelt werden müssen. Es ist eben auch ein Anspruch der Sicherheitspolitik, dass alle Bereiche sich auch engagieren in diesem Bereich. Und der Klimawandel, der jetzt nicht mehr so im Fokus ist im Moment politisch, der spielt natürlich auch künftig eine wichtige Rolle. Hier haben wir große Herausforderungen.
Herausforderungen. Wer heute regiert, hat es schwer. Ich meine, es ist die Wiederaufrüstung zu finanzieren, seitdem die Europäer nicht mehr auf die Amerikaner bauen können. Gleichzeitig muss in Infrastrukturen investiert werden, ins Bildungswesen investiert werden. Gleichzeitig sind Probleme der Sozialversicherungen und überhaupt des Sozialstaats zu lösen. Und gleichzeitig kommt noch hinzu, müssen die Alterung der Gesellschaft und die Bevölkerungsabnahme oder die Bevölkerungszunahme, beide sind hohe Risiken zu bewältigen sein. Ist man, wenn man regiert, fast schon ein bisschen strukturell überfordert?
Das ist eigentlich ein altes Phänomen, oder?
Also, nichts Neues im Westen?
Nichts Neues im Westen. Also ich habe mich mit der Geschichte von Philipp Etter beschäftigt in den 30er Jahren.
Er war 25 Jahre Bundesrat. Vielleicht genau. Bleiben Sie so lange.
Wahrscheinlich nicht, aber es gibt ein Dokument, man hat einmal den Franken abgewertet in den 30er Jahren und da gibt es ein Dokument, das er geschrieben hat am Abend vor dem Entscheid im Bundesrat und da hat er sich selber als überfordert bezeichnet. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Politik. Wir müssen schauen, dass wir es möglichst gut machen, dass wir möglichst rational die Entscheide treffen und breit abgestützt. Aber eine gewisse Überforderung gehört auch zur Politik. Und darum müssen wir eben die politische Diskussion führen und Mehrheitsentscheide letztlich treffen, ohne immer genau zu wissen, ob das der richtige Entscheid ist.
Der Politologe Adam Tooze hat ja den Begriff der Polykrise, der Kumulierung, der Bündelung von Krisen geprägt. Sind wir in einer Polykrise? Ist der Bundesrat ein Polykrisenmanager?
Das könnte man so sagen, aber ich wehre mich etwas dagegen, dass wir in einer total unüberblickbaren Situation sind. In unserem Land funktioniert so vieles sehr gut und wir müssen doch auch das noch auch in Betracht ziehen. Wir können nicht sagen, unser Land sei in einem Chaos versunken. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall.
VWS, ein schwieriges Departement. Alle Departemente sind schwieriger, aber haben Sie das Schwierigste?
Vielleicht habe ich die herausforderndste Aufgabe auch in dieser Transformation, in der wir uns befinden. Ich denke, es ist eine Sattelzeit, oder wir kommen irgendwo her und gehen irgendwo hin. Und da ist die Sicherheitspolitik besonders herausgefordert. Und ein so großes Departement wie das VBS mit einer so historischen Struktur wie der Armee, oder, ist besonders in dieser Veränderung besonders herausgefordert. Also in dem Sinn kann man vielleicht schon sagen, dass das das schwierigste Departement ist, jetzt führungsmäßig.
Was ist der tiefere Grund, dass Verteidigungsministerien so schwer zu führen sind? In der Bundesrepublik ist praktisch jeder Verteidigungsminister außer Helmut Schmidt gescheitert.
Ich glaube, der aktuelle Verteidigungsminister Boris Pistorius sitzt gut im Sattel und ist schon lange im Amt. Also er hat mindestens jetzt schon die zweite Regierung, in der er Mitglied ist. Und ich glaube nicht, dass man scheitern muss, aber es ist eine Herausforderung und diese Herausforderung ist auch ein Privileg, wenn man sich mit ihr beschäftigen darf.
Gibt es eventuell so ein Paradox? Auf der einen Seite sind Offiziere zum Gehorsam verpflichtet, zum militärischen Gehorsam. Auf der anderen Seite sind sie so hoch identifiziert mit ihrer Aufgabe und stärker mit der Wahrnehmung ihrer Aufgabe als mit dem Chef.
Also die Identifikation der Offiziere, die ist ja faszinierend, wenn man die Armee führen darf. Oder man hat wirklich ein hochloyales Kader und eine hoch engagierte Offiziers- oder eine Gruppe von Offizieren, die Armee führt. Und natürlich denken sie auch mit, das wollen wir ja auch, wir sind ja ein demokratisches Land. Und sie sind aber auch gewohnt, Befehle entgegennehmen zu können. Und wenn man klar sagt, was man möchte, dann spüre ich doch auch eine Verbundenheit mit den Aufträgen des Chefs.
Ich habe immer wieder erfahren in der Bundesrepublik, in Frankreich, wo ich mich stark mit Sicherheitspolitik befasst habe, es brodelt immer mal ein bisschen im Offizierskorps.
Ja, das hängt wahrscheinlich mit der großen Identifikation zusammen und das ist auch intellektuelle Arbeit. Das ist auch das Faszinierende an Sicherheitspolitik. Man diskutiert heftig mit großem Engagement über mögliche Wege, wie man die Herausforderung meistern kann. Und das ist in der Armee ja sehr verbreitet. Also Armeen haben häufig gute Hochschulen, in denen sie die Leute gut ausbilden. Und das finde ich nicht nur schlecht.
Bräuchten wir eine Bundeswehrhochschule, also eine schweizerische Armeehochschule, oder ist das in der ETH schon im Ansatz verwirklicht?
Das ist in der ETH im Ansatz schon da und das ist auch ein Privileg, dass wir an einer der führenden europäischen Universitäten unsere Berufsoffiziere ausbilden können und dort auch noch Wissenschaftler ausbilden können in Sicherheitspolitik. Das hilft uns sehr für die schweizerische Sicherheitspolitik. Aber man könnte vielleicht noch weitergehen. Aber in der Milizarmee ist auch die Regel, dass man verschiedene Ausbildungsgänge eben dann rekrutiert, um die Kaderfunktionen zu besetzen.
Wie ist es mit den Rüstungsaufträgen? Warum gibt es immer Schwierigkeiten? Wir müssen nicht in die Einzelheiten der aktuellen Schwierigkeiten einsteigen, das würde den Rahmen unseres Gesprächs sprengen. Aber ist da irgend so etwas wie eine tiefe, ja, man könnte fast schon sagen, ist der Wurm drin in der Rüstungsindustrie, dass es immer so schwierig ist?
Es sind sicher ganz spezielle Bedingungen, in denen die Rüstungsindustrie tätig ist, sind mal staatliche Einkäufer. Also es gibt wenige Einkäufer von Rüstungsgütern. Dann sind die Rüstungsfirmen häufig auch staatlich gebunden in irgendeiner Art und Weise. Es sind auch schwierige Marktbedingungen, in denen sie ausgesetzt sind. Und dann kommt dazu, dass enorme Beträge damit verbunden sind. Also das sind ja Milliardenbeschaffungen häufig, solche Rüstungsgüter. Und da finden heftige Kämpfe statt, die eben auch noch begleitet werden durch entsprechende PR-Agenturen, Lobbyisten, die gut bezahlt sind.
Die Medien werden eingespannt.
Ja, ja, genau. Die Medien werden fast gleich eingespannt wie die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Bundeshaus. Und das liegt auch etwas in der Sache. Und dann ja, ist im Moment natürlich die Nachfrage so groß, dass häufig die Rüstungsfirmen bestimmen können, was der Nachfragende bezahlt, wann er es bekommt, in welcher Qualität er es bekommt.
Was ist die größte Stärke und was ist die größte Schwäche des VBS?
Ich glaube, die größte Stärke ist Sie haben es vorher erwähnt, das hohe Commitment der Mitarbeitenden für die Aufgabe der Sicherheit. Wir haben sehr verbundene Leute mit der Armee, aber auch mit den anderen Aufgaben der Sicherheit. Also die enge emotionale Verbindung mit der Aufgabe ist sicher eine große Stärke. Dann haben wir auch Erfahrungen und Infrastrukturen, gerade in der Führung, in der Stabsarbeit und bei den immobilen Ressourcen, das ist sicher sehr gut ausgebaut. Die Schwäche vielleicht ist gerade damit verbunden, dass man eben aus einer historischen Organisation immer auch die Zukunft mitorganisieren muss, die Veränderung gestalten muss. Und das ist nicht immer einfach, wenn man in so großen Strukturveränderungen mitmachen muss.
Diejenigen, die sagen, man könnte eigentlich das VBS zusammenstreichen, man hat viel zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was sagen Sie ihnen?
Das ist nicht meine Erfahrung. Man kann sicher, aber das ist bei jedem Departement so, man kann effizienter, man muss auch immer sich verändern. Das ist ja letztlich die Grundprämisse, oder? Die Veränderung ist eigentlich der Normalfall und man muss schauen, was sich verändert und dann verändert sich auch die Organisation. Und wir sind dran, diese Dynamik und auch die Fitness, die Schlankheit des VBS zu verbessern, damit wir auch gegenüber den Herausforderungen der Zukunft besser gewachsen sind. Aber das ist eigentlich eine völlig normale Aufgabe. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist etwas, was das VBS speziell charakterisiert.
Veränderung als Normalfall, das ist ein Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Herr Bundesrat.
Danke vielmals.
Und meine Damen und Herren, in einem Monat hören wir uns wieder. Ich freue mich darauf.